Projektionen, Kinogespräche wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Projektion, den Kinogesprächen. Virtuell verbunden sitzt Markus gerade in seinem Arbeitszimmer vor seiner imposanten Filmsammlung. Hallo Markus, liebe Grüße nach Mainz.
Hallo Sebastian.
Mit Carrie hat er eine der besten Stephen King-Verfilmungen abgeliefert. Mit Dress to Kill ist er tief in die Gewalt des Begehrens hinabgetaucht und in Mission Impossible hat er den klassischen Suspense mit adrenalingeladener Action vermählt. Die Rede ist von Brian De Palma, dessen Werk so umfangreich und komplex ist, dass wir uns einen Gast in die Sendung eingeladen haben. Einen Gast, der Brian De Palma förmlich atmet. So wollte ich schon immer mal jemanden einführen. Ich begrüße den Filmwissenschaftler Andreas Rauscher, der seit diesem Monat, wenn ich es richtig gelesen habe, im Institut für Medienkulturwissenschaft der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, der dort unterrichtet. Jetzt habe ich den Satz verblödelt, sorry. Hallo Andreas.
Hallo.
Schön, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Ich hoffe, du hast deine Gehirnhälften gesplittet, wie Brian De Palma den Screen splittet. Wir sollten uns, bevor wir einsteigen in das Thema, erst noch mal kurz das Thema zurechtlegen. Und das machen wir folgendermaßen. Das Werk ist so umfangreich von Brian De Palma und so verwinkelt, dass wir es unmöglich in seiner Gesamtheit abdecken können. Deswegen haben wir uns zwei Themenfelder ausgesucht. Und insofern wird es auch zwei Episoden geben. Der Titel der ersten Episode wird sein Hitchcock, Suspense und Wiederholungen. Das wird diese Episode sein. Und in der nächsten Folge werden wir sprechen über die perverse Form und den Blick bei Brian De Palma. Fangen wir also an mit Hitchcock, Suspense und Wiederholungen und mit einem ersten Themenkomplex, nämlich das Verhältnis von Brian De Palma zu seinen Zeitgenossen, zu seinen Regiekollegen und dass er, obwohl man es manchmal gar nicht auf den ersten Blick so wahrnimmt oder auf dem Schirm hat, eigentlich zum New Hollywood gehört. Markus, du bist filmhistorisch viel, viel besser geschult als ich. Kannst du mir da mal auf die Sprünge helfen, auch ein bisschen, wie du das Verhältnis zwischen De Palma und seinen Zeitgenossen siehst?
Das ist in dem Fall durchaus tricky zu bewerten, denn das New Hollywood ist ja streng genommen Los Angeles basiert. Hollywood ist ja in Los Angeles und sind die Filmstudios dort an der Westküste. Und typische New Hollywood Regisseure wären in dieser Logik Francis Ford Coppola, Steven Spielberg und George Lucas. Hm. Aber es gab natürlich Zeitgenossen, die, und ich würde gerne Zeitgenossinnen sagen, aber das ist ja tragischerweise im New Hollywood nicht der Fall. Da haben wir nur ganz selten, also der Film Wanda zum Beispiel hat eine weibliche Regisseurin, aber wir haben da wirklich einen Boys Club. Und Teil dieses Boys Club sind eben auch Leute aus New York gewesen. Und New York ist mit Martin Scorsese, Brian De Palma und Woody Allen interessanterweise vertreten. Und das ist im Grunde so die ausgelagerte Ostküstenvariante des New Hollywoods damals. Man muss jetzt sagen, Leute wie Scorsese haben ja streng genommen nicht so viele Hollywood-Filme gemacht. Also New York, New York ist ja eher ein ungewöhnlicher Scorsese-Film. Und den kann man wirklich als einen New Hollywood-Film auch bezeichnen. Während Filme wie Taxi Driver oder Mean Streets wirklich New York Independent-Produktionen sind, die dann vermarktet wurden im Kontext des New Hollywood. Und genauso ist es bei Brian De Palma. Er ist jemand, der quasi universitär, filmhochschulisch ausgebildet ist. Er gehört zu dieser ersten Generation der Leute, die von Filmhochschulen kamen und quasi auch europäisches Autorenkino quasi ja, studiert hatten. Und deswegen sind seine ersten Einflüsse natürlich zum Beispiel Godard, ne? Und die Nouvelle Vague. Und das ist auch etwas, was für seine frühen Filme absolut prägend war. Er ist also durchaus ein Sonderling zu Beginn im Vergleich zu seinen Kollegen von der Westküste, würde ich sagen. Und am nächsten ist er vielleicht Scorsese und Paul Schrader, mit dem er ja auch zusammen dann Obsession gemacht hat, der das Drehbuch geschrieben hat und der ja das Drehbuch für Taxi Driver, bevor er dann selbst Regisseur wurde, geschrieben hat. Und ist es so ein Komplex, so ein Spannungsfeld, in dem sich Brian De Palma bewegt. Was er aber gemeinsam hat, und damit komme ich jetzt zum Ende dieses Aspekts, ist, dass er es geschafft hat, genau wie Scorsese, wie Steven Spielberg oder George Lucas, aus diesem unabhängigen Film produzieren, zeitweise in den Hollywood Mainstream einzudringen. Und das schaffte er dann in den 70er Jahren eigentlich auch zur Endphase des New Hollywoods. Und deswegen gehört er schon dazu, aber wie gesagt, es ist ein bisschen komplizierter.
Es gibt ja das tolle Zitat von ihm in der Doku, wo er sagt, solch eine Truppe wie uns, und damit meinte er eben New Hollywood, wird es nicht mehr geben, weil diese Leute, also er meinte eben Coppola, sich selbst, Spielberg, die haben es geschafft, unabhängige Ideen, radikale Filme, freie Filme im Hollywood-System zu etablieren. Und danach haben, nach dieser Generation, haben wieder die Leute in den Anzügen übernommen. Was mich nochmal interessieren würde, ob sich in diesem Verhältnis, wie du es beschreibst, schon diese Außenseiterposition, die De Palma ja irgendwie nicht los wird, vielleicht interpretiere ich das rückblickend auch nur mit hinein, aber er scheint doch von Anfang an nicht so wirklich warm zu werden mit dem Hollywood-System, oder Andreas, wie siehst du das?
Ich glaube, bei De Palma ist vor allem das Erstaunliche, dass er einige erfolgreiche Blockbuster in Hollywood realisiert hat und eigentlich alle anderen, also Spielberg und Lucas, die haben sich ja dann mehr und mehr mit dem System arrangiert, als sie den Durchbruch mit Star Wars, Jaws und anderen in den Blockbuster-Bereich hatten. Aber bei De Palma ist das Interessante, dass der sich eigentlich dann nie mit den Blockbustern zufrieden gab. Also, dass auf solche Erfolgsfilme wie Untouchables oder Mission Impossible oder auch Carrie in den 70ern, dass da doch dann immer wieder sehr radikale Filme folgten. Und was bei De Palma schon auffällt, ist, wenn man sich so etwas anschaut wie Body Double, das ist auch schon sehr bissig, wie er mit Hollywood umgeht. Also er ist da nicht auf Appeasement aus, sondern man merkt, dass eigentlich diese ganze aufrührerische Haltung, die er von Godard, also insbesondere interessanterweise nicht der frühe Godard, sondern der Godard der späten 60er, der Politaktivist, dass er von diesem Kino eigentlich diese kritische und zynische Haltung übernommen hat und die mit nach Hollywood brachte. Und das ist natürlich was, glaube ich, womit man sich bei den Studios selbst wenn man ab und zu Erfolgsfilme liefert, nicht sonderlich beliebt macht.
Sind aber nicht seine Hollywood-Produktion, seine Blockbuster-Produktion, wenn man genau hinschaut, wir werden sicherlich auf die nochmal dann gezielt zu sprechen kommen, aber wenn wir uns Untouchables vor Augen führen oder auch Mission Impossible, die sind doch schon, die haben so viel Widerspenstiges in sich selber. Es gibt immer wieder diese Momente, wo die Filme aufbrechen, also Untouchables, wo der Film den Gangsterplot abstreift und zu einem Hitchcock oder fast schon ein Giallo wird. Also die Szene, wo Sean Connery ermordet wird. da geht er doch wesentlich weiter als dann eben Spielberg. Also er hat jetzt keine reinen Mainstream-Filme gedreht. Und wenn er es versucht hat, wie Fege vorher der Eitelkeiten, ist es nach hinten losgegangen.
Also ich finde, man muss da nochmal zurückgehen zu seinen Anfängen. Er ist vermutlich einer der intellektuellsten in diesem ganzen Kontext. Er ist jemand, der ungeheuer selbstreflexiv und metareflexiv mit Filmen umgeht. Man muss bedenken, dass er ja Dionysos in 69, also ein experimentelles Theaterstück, verfilmt hat. The Responsive Eye ist eine Dokumentation über eine multimediale Ausstellung, die sehr lang sogar ist und von ihm selbst gefilmt wurde, wo er eben die Möglichkeiten audiovisueller Kunst auf eine ganz eigene Weise nochmal dokumentiert. Und dann fängt er sehr früh an, in Filmen wie Greetings und Hi Mom vor allem, den Voyeurismus des Filmemachens zu thematisieren, und in Murder, La Motte arbeitet er ja schon mit Genre-Elementen, also Thriller-Elementen, neben komödiantischen Elementen. Also alles Dinge, die Godard in ähnlicher Weise tatsächlich und das auch noch politisiert auch in seinen Filmen macht. Also bei Godard haben wir diese Genre-Elemente ja auch als Spielfeld. Und später kehrt er das meines Erachtens um. Also das Verhältnis von Intellektualität und Experiment und Genre-Elementen kehrt er dann um. Aber im Grunde macht er immer noch eine Variante dieses sehr persönlichen und sehr metareflexiven Kinos. Und das führt dann dazu, zu dem, was ihr beide eben auch betont habt bei seinen späteren Filmen, auch bei seinen Blockbustern. Er hat, wenn er größere Budgets hat, macht er dann trotzdem Blow-up neu. Und das ist das Faszinierende. Deswegen ist er mir auch so ungeheuer sympathisch, weil Brian De Palma so radikal intellektuell und politisch bleibt in einem absolut anti-intellektuellen Umfeld namens Hollywood.
Du meintest mit dem Remake von Blow-up, Blow-out.
Natürlich, aber das war absichtlich so gesagt, ja.
Ich weiß, ich wollte nur unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen, weil das durchaus häufig verwechselt wird, die beiden Filme.
Ja, was auch interessant ist, es gibt von Godard auch ein schönes Zitat aus den späten 70ern, wo er mal sagte, dass er nur die $5 Eintritt für einen Hollywood-Blockbuster für Filme von Brian De Palma ausgeben würde. Und dass er da äußerst zufrieden damit war. Nur, ich meine, da können sich alle Filmhistorikerinnen und Filmhistoriker drauf stürzen. Was das Ganze noch komplizierter macht, der Film, den Godard gesehen hat, war jetzt keiner dieser reflexiv kommentierenden, sondern nur in Ansätzen. Es war ausgerechnet The Fury, Teufelskreis Alpha, also ein Supernatural Thriller mit Kirk Douglas. Aber Godard war davon so begeistert, dass er betonte, das sei der einzige Hollywood-Film gewesen, der ihn zufriedengestellt habe. Also von daher ist das sehr interessant, wie sich das beides dann auch ergänzt. Und ich glaube, was man hier noch ergänzen kann, ist, dass De Palma hat auch die Radikalität, dass da nicht einfach unterschieden wird zwischen den kleinen Filmen und den großbudgetierten Blockbustern, sondern dass, wie Markus es ja andeutete, dass im Prinzip dieses intellektuelle Reflektieren über das Kino und die Filmgeschichte, dass sich das auch nahtlos fortsetzt, selbst wenn er mehrere Millionen für den Film hat.
Jetzt haben wir ein paar Mal schon Godard erwähnt und interessanterweise Godard öfter erwähnt als Alfred Hitchcock, der ja ständig mit De Palma verbunden wird. Das hält sich ja bis heute, dass er ein Epigone des großen Meisters sei und dass eben viele seiner Filme nur Kopien sind. Dass er zitiert, dass er wiederholt. Jetzt macht er daraus selber ja keinen großen Hehl. Er sagt ja auch, dass Vertigo der Film für ihn sei, der alles auf den Kopf gestellt hat. Das ist ja jetzt nicht so unüblich. Viele Filmemacherinnen und Filmemacher haben ja diese Filme, die was mit ihnen machen. Also mir fällt jetzt bei einigen Regisseuren Salo ein, also bei Gaspar Noé, der den in jedem Interview gefühlt erwähnt als großen Referenzpunkt. Und an bestimmten Sachen, an denen er sich abarbeitet, sieht man das auch. Und so ähnlich ist es bei De Palma auch. Wenn wir aber jetzt, bevor wir das auseinandernehmen und den Bezug genauer herstellen, wie viel Hitchcock steckt in De Palma und was macht er dann damit, sollten wir uns vielleicht nochmal vor Augen führen, was ist Vertigo eigentlich für ein Film? Weil mir scheint der wirklich fürs Verständnis, ihr könnt mir widersprechen, aber fürs Verständnis von De Palma ist dieser Film absolut zentral, weil einige der Themen, die er ständig und durch alle Filme hinweg verhandelt, da drin im Kern auch hoch und runter gespielt werden und diskutiert werden? Oder widersprecht ihr mir und sagt, es ist doch Rear Window? Und
also, ich will nur ganz kurz zu Vertigo sagen, ich verstehe es sehr gut, dass dieser Film für viele Filmemacher und Filmemacherinnen ein Schlüsselfilm ist, weil, und das drückte Palma ähnlich aus, es ist ein Film, der über das, was er tut, nachdenkt, während er es tut, der uns daran teilhaben lässt, diesen Prozess des Filmemachens in Form einer Narration, eines Narrativs, das gedoppelt wird, das zweimal durchgespielt wird, das variiert wird, wo Original und Fälschung eine Rolle spielen, also all diese Aspekte deutlich ausstellt. Insofern ist Vertigo ein Meta-Thriller, also ein Film über das Thriller-Drehen, wenn man so will, und ein Film über die Schaulust und auch die Blickangst, wenn man so will. Also das Vertigo-Angstmotiv ist mit Sicherheit auch gekoppelt mit dieser Angst, also quasi, dass die Schaulust umkippt in etwas, was ich eigentlich gar nicht sehen will und dann doch. Und gleichzeitig diese Form der Imagination, die hier durchgespielt wird, also quasi diese berühmte Szene, in der er die zweite Frau quasi umbaut zur ersten, ohne zu wissen, dass sie zugleich die erste ist, das Body-Double quasi.
Ja.
Und das sind alles Dinge, von daher, das leuchtet mir total ein, warum dieser Film so prägnant ist. Und er ist auch für mich extrem wichtig, muss ich sagen. Ich kann das selbst nachvollziehen.
Es ist ja gleichzeitig ein Thriller und ein Liebesfilm, der sich mit der Obsession der Liebe auseinandersetzt. Sich so sehr in jemanden zu verlieben, und jetzt haben wir ja interessanterweise schon zwei Filmtitel von De Palma erwähnt, du Body Double und ich Obsession. Deswegen auch die Idee, damit zu beginnen. Was ist das Faszinierende, wenn wir noch versuchen, noch eine Ebene oder eine Schleife zu drehen? Markus hat schon vieles erwähnt von der Faszination, auch das Verschieben des Originals. Also es geht ja darum, dass ein Polizist, gespielt von Stewart, in einen Mordkomplott hineingezogen wird, als Zeuge missbraucht wird, und ihm wird vorgegaukelt, dass eine Frau eben die Ehefrau des Auftraggebers sei, und sie wird eigentlich nur benutzt, um ihn an den Ort des Geschehens, an den Tatort zu locken, wo er dann Zeuge des vermeintlichen Todes dieser Frau wird. In Wirklichkeit wird die echte Ehefrau ermordet. Das hört sich schon verflucht kompliziert an, das zusammenzufassen. So kompliziert ist das im Film aber überhaupt nicht. Und letztlich trifft er dann auf diese Originalfrau, auf die Schauspielerin auf der Straße als sie selbst. Und dann beginnt eine obsessive, ein Remake des, der vorangegangenen Figur quasi. Was ist das Faszinierende an dieser Struktur des Umbauens, des Fantastischen, des Fetischs, die Hitchcock hier aufzieht, Andreas?
Ja, ich denke, dass dabei wirklich auch faszinierend ist, dass ja immer auch schon so ein gewisser Inszenierungsaspekt dabei ist. Also wie ihr schon erwähnt habt, dieses Remodeling, nachdem Kim Novak nach und nach wieder in die Rolle der ursprünglichen, eigentlich nur als Projektion dargestellten Person gedrängt wird. Das ist ein Punkt, der hier schon filmphilosophisch genutzt wird. Und es gibt ja dabei die ersten inszenatorischen Einfälle. Also etwa, wenn er sie dazu gezwungen hat, wieder die alte Rolle anzunehmen, hat man so ein grünes, schimmerndes Licht, das ins Zimmer hineinfällt. Und das erinnert natürlich an übernatürliche Elemente. Nur das Raffinierte ist, dass es im Unterschied zu manchen späteren Giallo-Varianten eben nichts Übernatürliches in Vertigo gibt, sondern dass so ein grünes Neonlicht, sieht man später, unterhalb des Hotelzimmers platziert ist. Und ich meine, das ist schon eine Akribie und eine irrsinnig durchdachte Mise-en-Scène in Bezug auf die Logik des Plots und auf die Thematik, dass dies eigentlich so eine Detailversessenheit, die gleichzeitig in sich absolut logisch und stimmig ist, repräsentiert, wie wir sie später bei De Palma finden. Und ich glaube, zu dem Vorwurf, den du erwähnt hattest, Sebastian, dass De Palma sich immer anhören musste, dass er Hitchcock nur nachzeichnet, das geht insofern an der Sache auch vorbei, weil man darf eigentlich auch nicht vergessen, dass Hitchcock selbst von Vertigo ja gar nicht so begeistert war. Also ich meine, heute ist zwar Vertigo laut der Liste der wichtigsten Filme aller Zeiten, die Sight & Sound alle paar Jahre veröffentlicht, auf Nummer 1, aber das war damals nicht wirklich der Fall. Der Film war gar nicht so erfolgreich. Also im Interviewbuch mit Truffaut distanziert sich Hitchcock sogar noch von Vertigo und sagt, nein, das Publikum hat den Film nicht gemocht und damit war der nicht so gut und Kim Novak war zu animalisch. Da denkt man sich, na, Moment. Also, und De Palma ist dagegen jemand, der sozusagen dann den zugespielten Ball aufgreift und das filmphilosophisch weiterdenkt. Also es wird zwar hier fast wie die Spiralbewegung, die Vertigo ab dem Vorspann so prägt. Es wird zwar sozusagen die Downward Spiral aufgegriffen, aber die wird nicht einfach nachgezeichnet, sondern man kommt bei einem neuen Punkt und bei einer neuen Erkenntnis an.
Also ich finde auch, dass das Verhältnis zwischen Vertigo und Rear Window, den Sebastian, den du auch schon erwähnt hattest, dass das auch bemerkenswert ist. Es ist ja beides mal James Stewart, es ist beides mal ein manisch-obsessiver Charakter und es ist ein Mensch, der ein voyeuristisch ausgerichteter Mann. Im Grunde sind das beides prototypische Beispiele, an denen man auch die Male-Gaze-Theorie sehr gut analysieren kann, die ja auf das klassische Hollywood auch ursprünglich angelegt war von Laura Mulvey. Und da würde ich sagen, also sowohl die Fensterblicke aus Rear Window als auch diese wunderschöne Museumssequenz in Vertigo, wo er die Frau vor dem Bild quasi sieht, Carlotta, ja, ist ja die Frau auf dem Bild und mit diesem Strauß und diesem Wirbel im Haar, auf der, dass sich die Kamera dann fixiert und auch unser Blick natürlich gelenkt wird, weil Hitchcock ist ja ein ebenso wie Brian De Palma sehr autoritärer Filmemacher, der uns sehr genau diktiert, was wir wie wahrzunehmen haben. Und das ist natürlich etwas, was ja, also unheimlich erhellend ist und auch inspirierend als eine Basis, auf der bereits die Godard-inspirierten Filme von De Palma so einen kleinen Seitenblick werfen. Also man wäre ja versucht zu sagen, die ersten 4, 5 Filme von De Palma sind eigentlich seine Godard-Filme und mit Sisters beginnt dann sein Hitchcock-Werk. Ja. Aber das ist nicht ganz so. Also es gibt wirklich diese Hitchcock-Anspielungen, wenn auch nur kleinteilig, in seinen frühen Filmen und Mörder aller Mord ist natürlich auch diese Dusch-Mord-Variante. Also da haben wir einen klaren Psychobezug. Und auch die sehr schamlose Schaulust, also das Betrachten des weiblichen Körpers, vor allem, ist ja etwas, was Brian De Palma einfach weitertreiben kann, was er auch schamlos weitertreibt, ja, in seinen Filmen. Also wenn wir an den Anfang von Dress to Kill denken, der die Hauptdarstellerin als Bodydouble übrigens ja nackt unter der Dusche masturbieren beobachtet. Das sind alles Dinge, die Hitchcock nicht machen konnte. Aber wenn wir eben glauben, es gibt ja Aussagen von Hitchcock zu Frenzy, wo er tatsächlich sagte, naja, ich konnte jetzt zeigen, wie die nackte Frau durchs Zimmer läuft, also habe ich es gemacht. Und das zeigt auch, dass Hitchcock nicht verschämt war und deswegen so viele zurückhaltende Strategien entwickelt hat, sondern dass es einfach Zensur war, die in Hollywood herrschte.
Da habe ich jetzt zwei Gedanken dazu. Einmal würde ich nochmal gerne auf diese Museumsszene eingehen, weil ich sie für zentral halte bei Vertigo. Genau für den Themenkomplex, den du schon angesprochen hast, dass Hitchcock eigentlich zeigt, wie ein Thriller gebaut wird oder wie die Illusion entsteht. Also er lenkt ja James Stewarts Blick ganz gezielt im Film für uns auf die Illusion, die er entstehen lässt, nämlich dass diese Frau Madeline von Carlotta besessen ist oder andersherum Madeline besessen ist von dieser, sich hineinsteigert, dieser Geist zu sein. Und es ist die Illusion, von der er auch immer De Palma spricht, wenn er das Diktum von Godard umdreht und nicht von der Wahrheit im Film spricht, sondern dass der Film eine Lüge, 24 Bilder pro Sekunde sei. Also der Film ständig lügt und schon die Montage eben Dinge zusammenbringt. Und was hier gezeigt wird, ist natürlich Montage. Also Sachen werden zusammengefügt, wo plötzlich eine Ähnlichkeit behauptet wird. Und auch für uns oder für den Zuschauer, der den Film zum ersten Mal sieht, natürlich sowas wie ein Mysterium entsteht, das einen hineinzieht und verführt. Und man will herausfinden, was hat dieses Bild jetzt damit zu tun. Und plötzlich hat man eigentlich einen Mini-Thriller in dieser Museumsszene. Das finde ich faszinierend. Und ich glaube, dass es das ist, was De Palma ständig dann umtreibt, genau das immer wieder durchzuspielen, dieses Spiel, wie Blicke gelenkt werden, das zum einen. Und ich glaube, diese seltsame Verstocktheit, die Vertigo ja hat, also es geht ja eigentlich ständig die ganze Zeit um Sex in diesem Film, um einen Mann, der Voyeur ist, der diese Frau unbedingt besitzen will, der sie auch noch umbaut, der so eine Body Transformation durchführt mit ihr, der aber es auch irgendwie nicht ausleben kann. Also er ist schon auch so eine Art impotente Figur, alleine durch seine Höhenangst. All diese Dinge tauchen ja auch bei Rear Window wieder auf, das gebrochene Bein von Stewart. Es sind so Klassiker der Hitchcock-Rezeption jetzt, die man da durchspielen könnte. Aber das Spannende ist ja, dass der Film das ja selber, glaube ich, auch auf die Schippe nimmt. Im Vorfeld haben wir ja über diese eine Szene gesprochen, als wir uns unterhalten haben, wo Stewart mit seiner besten Freundin da am Anfang in ihrem Atelier, in ihrer Wohnung sitzt und die hat so ein paar Slapstick-Elemente. Aber da sprechen sie bei einer Szene über diesen BH. Ich will jetzt gar nicht zu sehr über Hitchcock sprechen, aber ich habe das Gefühl, dass er dort schon reflektiert. Eigentlich müssten wir alles ausziehen und müssten wir uns quasi nackt machen, aber das dürfen wir nicht. Aber zumindest können wir über den BH sprechen, den die Figur ja, also wo sie ja auch noch ironisch fragt, so, du bist doch ein großer Junge, hast du das noch nicht gesehen? Das fand ich immer sehr amüsant und nett. Du hast aber jetzt den Sprung schon gewagt. Ich glaube, wir können es wagen, die Ebene Hitchcock jetzt zu verlassen und hineinzuspringen in das Werk von De Palma. Du hast eine der wesentlichen Referenzen, einen der Filme, der sehr explizit auf Hitchcock aufbaut, schon erwähnt, Dress to Kill. Ich würde vorher trotzdem gerne bei Obsession beginnen, weil dort die beiden Flanken zusammenkommen, nämlich einmal New Hollywood. Der Film ist mit Paul Schrader zusammen ausgedacht und geschrieben. Und eben Hitchcock kommen da zusammen. Könnte einer von euch mal übernehmen, ganz kurz, weil so viel Zeit haben wir gar nicht, ganz kurz den Plot dieses Films zu erzählen und was er mit Vertigo zu tun hat?
Ja, also der Film ist eigentlich in vielen schon fast so eine Art Coverversion von Vertigo. Also das ging bis hin zu dem, der Bernard Herrmann, den Soundtrack-Komponisten von Hitchcock, für Sisters und für Obsession engagiert. Und bei Sisters gab es den etwas diffizilen Zwischenfall, dass Brian De Palma seine Rohschnittfassung mit Temp-Tracks von Kompositionen, die Herrmann für Hitchcock-Filme angefertigt hatte, unterlegte. Und Herrmann war darüber so wütend, dass er schon fast kündigen wollte und gar nicht mehr den Film als Soundtrack-Komponist begleiten wollte. Und das, glaube ich, macht sehr deutlich, wo das Spannungsfeld bei De Palma liegt. Ich meine, das ist eigentlich so eine ganze Kette von kulturellen Praktiken, die sich hier zeigen. Nämlich die persönliche Aneignung durch Wiederholung. Also es gibt ja teilweise in Obsession, gibt es ja ganze Passagen, die aus Vertigo übernommen wurden. Aber gleichzeitig ist der Witz dabei, glaube ich, dass im Unterschied etwa zu so einer Aktion wie dem 1:1 Psycho-Remake von Van Sant, dass De Palma dabei dann doch seine Aneignung auch betreibt. Also bei Obsession ist das vielleicht noch ein bisschen so im Übungsstadium, aber bei der Museumssequenz in Dress to Kill, die vorhin erwähnt wurde, war das Spannende, dass De Palma eigentlich damit die eigene Erfahrung, also das Rumflanieren durch die New Yorker Museen und die Nachinszenierung der Hitchcock'schen Struktur miteinander kombinierte. Und ich denke, das ist eigentlich was, wenn man sich die Filme dann nochmal genauer anschaut, was dann ab Obsession immer wieder auftaucht. Also es gibt zwar diese Elemente im Plot, aber gleichzeitig wird das Ganze reflexiv angeeignet, dass er entweder den Subtext, der bei Hitchcock vorhanden war, also etwa bei Vertigo ein Punkt, der da noch zu ergänzen wäre, ist, dass es natürlich auch, ist ja im Prinzip fast so eine Art Nekrophilie, die James Stewart prägt. Yeah, yeah. Und das ist etwas, was da auf wirklich schon sehr satirische, bissige, aber auch sehr intelligente Weise dann in Body Double ausformuliert. Also am Schluss landet der Protagonist, gespielt von Craig Wesson, mit Melanie Griffiths, der Tochter von Tippi Hedren, die bei Hitchcock in Marnie und The Birds zu sehen war, die landen beide in einem Grab. Und sie wird in dem Moment wieder wach und beschimpft ihn als Perversen und dass er ein völlig Irrer sei, der höchstwahrscheinlich nekrophil veranlagt sei. Das ist im Prinzip dann fast wie so eine Art Postskriptum zu Vertigo. Und die Art und Weise, wie Brian De Palma in den Bildern durch die Wiederholung und das Aufgreifen der Motive reflektiert und dabei auch gelegentlich einen philosophischen Mehrwert erzielt.
Du hast jetzt mehrere Punkte aufgegriffen, die wir sortieren müssen. Das ist die erste Sache, auf die ich aufspringe, ist die Formulierung, es handelt sich um ein Cover von Vertigo. Obsession sei ein Cover von Vertigo. Ist es nicht gleichzeitig auch die Zuspitzung oder fast schon das Spielen mit dieser Prüderie bei Vertigo, dass er die Nekrophilie, die angelegt ist, sogar noch zuspitzt und dann zum Inzest hinaustreibt?
Man kann Hitchcock problemlos als einen Filmverführer bezeichnen, während Brian De Palma sich tarnt als ein Verführer, aber eigentlich ein Prankster ist. Er ist jemand, der den Sachen immer noch einen ironischen Dreh gibt, die sie noch perverser erscheinen lassen, als sie ohnehin schon sind. Und mit Zizek haben wir ja erfahren, wie pervers schon Hitchcock ist. Und nicht nur durch Zizek natürlich. Aber es ist so, dass Obsession, wie du ja sagst, dass die Schraube einfach noch mal ein Stück weiterdreht. Und das Ganze reduziert auf ein scheinbares Moralspiel, das darum geht, dass ein Mann seine Frau quasi verliert, indem er sie entführt, sie wird entführt und er täuscht die Verführer gewissermaßen und dadurch wird sie aber getötet und dann begegnet er einer anderen Frau später wieder, die ihr bis aufs Haar gleicht, wie in Vertigo, verliebt sich in sie, beginnt mit ihr eine Art Beziehung und dann kommt natürlich raus, dass sie die Tochter ist, die ihn austesten möchte, die seine Schuld im Grunde austesten möchte, weil sie wird dann auch wieder entführt und so weiter. John Lithgow ist dann der prototypische Villain aus den Brian De Palma-Filmen, der hier auftritt und der immer und immer wieder in seinen Filmen, Rising Kane ist natürlich so sein Cheffilm quasi, der ganz von ihm getragen wird oder halb von ihm getragen wird, um ganz genau zu sein. Das sind also alles Elemente, die bei Obsession eine Rolle spielen. Ich denke, es hat auch sehr viel mit dem Drehbuch von Paul Schrader zu tun. Also, dass diese Übersteigerung des Perversen auch noch mal im Drehbuch schon angelegt ist. Aber das ist mit Sicherheit etwas, was De Palma hier genüsslich ausgebreitet hat. Aber der Film ist unheimlich klassisch. Also er hat diese Breitwandfotografie, dieses Elegische, er hat diese bombastische, auch pathetische Musik von Bernard Herrmann. Und er legt etwas an, was du, Sebastian, in unserem Vorgespräch auch so immer so als kitschig ein bisschen bezeichnet hast. Also und da würde ich aber sagen, aber Kitsch im Sinne von Hermann Brochs Definition, die Übererfüllung des zu Erwartenden. Also ja. Der Kitsch von De Palma ist ein reflektierter Kitsch. Es ist nicht einfach Camp, der irgendwie so einen eigenen Charme entwickelt, aber eigentlich so, ne, also, den man nicht ernst nehmen kann, sondern er ist eine Übererfüllung und auch so eine Überladung dieser Filme und eine Überdeterminierung dieser Filme. Und da nähern wir uns, glaube ich, dem, was ich auch später nochmal sagen würde, dass dieser Idee des Pranksters, der uns einen Streich spielt, indem er uns den Hitchcock-Verführer quasi präsentiert und dann gleichzeitig, wenn wir darauf reinfallen, uns dann auch noch bloßstellt. Also weil wir uns selbst bloßgestellt werden. Ja? Dass wir, natürlich genießen wir das, was hier geschieht. Und natürlich ist das, was hier geschieht, die Inzestgeschichte dann und so weiter, total durchschaubar letztendlich, aber eben auch durchschaubar in Bezug auf uns selbst. Es reflektiert uns auf uns zurück als Zuschauer.
Weil er uns damit konfrontiert, dass wir es eigentlich die ganze Zeit auch wollen. Also das Interessante an Suspense-Filmen ist ja, dass man wie der Splitscreen bei ihm, der zwei Stränge immer voneinander trennt und gerade bei Sisters ja einerseits das Opfer zeigt und andererseits die Täter oder beziehungsweise die Ermittlerin und diese Journalistin, die dann zur Wohnung hochgeht und die Täter und man ja mit beiden mitfühlt. Man will einerseits, dass der Täter gefangen wird und man will es gleichzeitig nicht, weil dann nämlich der Moment der Suspense enden würde. Und ich glaube, das reflektiert er sehr klug und das reflektiert Obsession ohne diese sehr expliziten Meta-Form-Elemente, die er dann in vielen seiner anderen Filme hat. Das Spannende an Obsession und was ich als Kitsch bezeichnet habe, ist ja diese Übererfüllung des Hitchcock'schen Moments. Also der Film sieht so aus wie Hitchcock. Gerade der Anfang, diese Partyszene, wo sie irgendwie ihren Hochzeitstag feiern, wie die Lichter scheinen und schimmern, das ist alles so ein bisschen weich gezeichnet, das imitiert schon diese 50er Jahre Bildsprache und das wirkt dann extrem kitschig, aber eben nicht in einem negativen Sinne, sondern er verführt uns dort und gibt uns schon alle Hinweise. Was ich aber zudem interessant finde, sind diese Metareflexionen von Vertigo, die er einbaut. Es gibt nämlich zwei sehr, sehr spannende Gespräche zwischen der Frau, die sich später als seine Tochter herausstellt, und dem Mann, dem Vater, dem Liebenden, dem Voyeur. In der Kirche gibt es einmal das Gespräch, dass sie ihm diese Geschichte von Dante erzählt, der immer in eine Kirche gegangen ist, um eine junge Frau anzustarren, aber um nicht enttarnt zu werden als Starrer oder als Perverser, diffamiert zu werden, setzt er in den Blick oder zwischen ihn, Dante, zwischen ihn und dem Objekt der Begierde eine ältere Frau und blickt quasi durch ein drittes Element hindurch. Das legitimiert den Blick und nur so ist der Blick möglich. Und das reflektiert ja die Struktur in Vertigo und die Struktur in Obsession, dass es eben immer schon ein drittes Element gibt. Es gibt ja nie einfach nur diese eine Figur in Vertigo, Madeline, sondern es gibt immer Madeline und diese Malerei, dieses Porträt, und es gibt immer Madeline und wie heißt sie eigentlich, die andere? Die heißt Madeline und
ich.
Judy, genau. Also es ist immer schon verdoppelt und so ist es ja bei Obsession auch. Und dann gibt es dieses Gespräch über dieses Gemälde, das sie restauriert und bei einem Wasserschaden ja festgestellt wurde, dass unter dem Original etwas liegt, was scheinbar noch originaler ist oder eine Anfangsskizze ist. Das Problem und das Dilemma ist jetzt nur, sobald man das jetzige Original loslösen würde, würde man eventuell auf eine minderwertige Kopie oder auf einen minderwertigen Anfang stoßen und würde das Original zerstören. Also diese Idee, was ist eigentlich das Original und was ist, wenn ich die Wahrheit entdecke, was ich dann zerstöre, wie am Ende von Vertigo, wo die Wahrheit ja die Liebesbeziehung verunmöglicht und zerstört, sodass sich Judy Madeline ja auslöschen muss.
Dazu würde ich ganz gerne verweisen auf einen anderen Film, der wenig vorher gedreht wurde, nämlich Nicholas Roeg's Film Wendy Gone in Trauer tragen, Don't Look Now, der eine sehr ähnliche Szene hat, wo Donald Sutherland ja auch einen Kirchenrestaurator spielt, der dann auch sagt, ja, hier zerfällt alles und das ist alles nicht echt und diese Dinge, nichts ist, was es scheint, das ist ja das Motto des Films. Und der spielt in Venedig und auch Obsession hat ja Teile, die in Italien spielen. Und ich würde ja so weit gehen, dass dieses Konzept, was ich auch zu Dress to Kill entwickelt habe, nämlich der Global Giallo, die internationale Variante des italienischen Thrillers, kann man jetzt sagen, des Giallo-Thrillers, das deutet sich hier auch schon an. Also diese Vernetzung, denn es gibt ja Bezüge zwischen Brian De Palma und Argento-Filmen zum Beispiel. Es gibt eben diesen Bezug zwischen Nicholas Roeg, Hitchcocks Frenzy und eben den italienischen Thrillern zwischen 69 und 72, wo die Hochphase des italienischen Giallo-Thrillers war, auch eben mit Argentos, die Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe. Das sind im Grunde alles Filme, die in einem Netzwerk zu sehen sind, das sich gegenseitig befruchtet hat. Und ich gehe davon aus, dass De Palma jemand war, der sehr bewusst auch das Geschehen des europäischen Kinos damals wahrgenommen hat und nicht nur Hitchcock natürlich im Kopf hatte. Und auch Pino Donaggio, sein Komponist, der dann später für ihn die Filmmusiken gemacht hat, im Stil von Bernard Herrmann, ist ja der Komponist von Don't Look Now.
Jetzt haben wir ja auch dort in deiner Ausführung ganz viele Wiederholungsstrukturen drin, also Bezüge, Wiederholungen. Und Andreas hat vorhin ausgeführt, dass er zwar wiederholt Sachen aufgreift, sie sich aber dadurch aneignet. Das ist ja eine super spannende Gedankenfigur. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer ausführen, wie du das meinst und verstehst und wie er sich an einem Beispiel jetzt mal etwas aneignet, wo du denkst, man sieht das Original, man sieht den Bezug, aber er geht darüber hinaus. Andreas, kannst du da nochmal das zuspitzen, weil ich das gerne verstehen würde?
Ja, ich glaube, eine beliebte Denkfigur in der Postmoderne war ja, was bei Frederick Jameson und so auftaucht, ist Pastiche. Aber ich glaube, das trifft gerade nicht auf De Palma zu, sondern wenn, ist es eher, wie das Beispiel, was du vorhin erwähnt hast, man trägt die verschiedenen Schichten ab, es ist eher das Palimpsest, also sozusagen das nochmal drüber schreiben, neue Schichten drüberlegen und daraus entsteht was Neues. Das Interessante ist, das ist, glaube ich, sogar ein roter Faden, der das ganze Oeuvre durchzieht. Weil es geht bis hin zu Femme Fatale, wo wir gerade die Musik hatten. Ausnahmsweise mal nicht Pino Donaggio, sondern Ryuichi Sakamoto ist es bei Femme Fatale. Mhm, ja. Da gibt es ein Titelthema, das eine Art Coverversion wieder des Boleros ist, das aber Bolerisch heißt. Und ich hatte mal einen Vortrag über die Soundtracks bei De Palma gehalten auf einer Filmmusik-Fachtagung und die erste Frage, die dann kam, warum setzt er denn sowas Stereotypes wie den Bolero ein, zu Beginn von Femme Fatale? Aber genau das ist die Idee davon, weil er zitiert dann teilweise sich selbst noch mit einer Einbruchsequenz aus Mission Impossible. Das ist jetzt gerade nicht so wichtig, aber das ist eigentlich die Struktur, die sich von diesen Hitchcock-Anleihen, von den kritischen Ideen, die er von Godard übernommen hat, durch das ganze Oeuvre durchzieht. Also wir sollen auch dabei nicht vergessen, dass bei Dress to Kill die Duschszene zweimal als Traumsequenz vorkommt. Also das ist sozusagen das kollektive Unterbewusste, das anscheinend durch Hitchcock und die Suspense gefüttert ist. Sodass sich eben dann nicht der Duschmord wiederholt, sondern der Mord in Dress to Kill passiert in einem Fahrstuhl, was dann eine neue Variante ist, die De Palma schafft. Und in Body Double kommt sogar, das glaube ich, bringt diese Art der Aneignung noch am stärksten auf den Punkt, wo vielleicht Obsession dann doch auch stärker von Schrader geprägt ist. Wenn bei Body Double, was astreiner De Palma ist, es gibt die Anordnung des Voyeurismus aus Rear Window. Bloß der Witz dabei ist, was dann, wo mir das sehr gut gefällt, der Begriff des Pranksters, den Markus erwähnte, wo sich das wirklich zur Trickster-Konstellation entwickelt. Dieses Fernglas ist bereits positioniert worden, damit der Protagonist in die Falle, die ihm gestellt wurde, hineintappt, denn er soll zum Zeugen werden, er soll als Spanner in Verruf gebracht werden und beobachtet eine Szene, von der er denkt, dass er hier einen voyeuristischen Blick drauf hätte und in Wirklichkeit ist das alles eine Inszenierung, die für ihn arrangiert wurde mit einer Pornodarstellerin, nur damit er als Zeuge in dieser Position verharrt und dann eine falsche Aussage, von der zuerst denkt, dass es die richtige sei, zu einer sehr perfiden Mordintrige liefert. Und das, glaube ich, wäre das Typische, wie De Palma mit diesen Elementen arbeitet. Oder was auch dabei, denke ich, wichtig ist, dass es auch immer neben diesen Traumebenen gibt es immer wieder Film-in-Film-Elemente. Also was eigentlich sehr stark von Godard informiert ist. So sehen wir immer wieder auch Sequenzen, zum Beispiel zu Beginn von Blowout gibt es eine Passage, die Anfangssequenz von John Carpenter's Halloween mitsamt der Steadicam nochmal nachinszeniert, allerdings das versetzt in einen eher mittelmäßigen Exploitation-Film. Das sind alles Elemente, die das Filmgeschehen kommentieren, oder in Body Double kommen Szenen vor, in denen die Pornoindustrie vorkommt und der ganze Diskurs rum wirkt wie eine Verballhornung des typischen Hollywood-Diskurses. Und das, denke ich, sind diese Elemente, wie er durch Wiederholung sich diese Ideen aneignet. Wobei mich dabei auch mal interessieren würde, Markus erwähnte den Global Giallo. Wie schätzt ihr denn das ein, dass De Palma eigentlich zum Giallo steht? Also ist das etwas, was er tatsächlich auch richtig ernst nimmt und würdigt? Oder ich werde manchmal so das Gefühl nicht los, dass er im Unterschied zu Argento und anderen, die da mit Leidenschaft dabei sind, das Ganze auch ein bisschen sarkastisch aus der Distanz betrachtet.
Also ich schätze es so ein, dass er das genauso, wie du das andeutest, dass er das mit einem gewissen ironischen Lächeln dann quittiert. Er bezieht sich ja schon recht explizit auf solche Stilismen. Er bezieht sich, ja, auf Halloween von John Carpenter, aber nicht als ein Fan von Halloween, sondern als jemand, der das auch quasi bloßstellt und ausstellt. Und es gibt ja so ein gewisse, ja, also so unklares Verhältnis zwischen ihm und Argento. Also da manche Leute reden darüber, ich weiß nicht, was davon verbürgt ist, aber dass sie sich nicht so ganz grün sind, das glaube ich nämlich, weil Argento ist ja so jemand, der mit so einem heiligen, visionären Ernst eigentlich lange Zeit diese Filme inszeniert hat. Und Brian De Palma ist jemand, der wirklich immer mehrere Ebenen da drin etabliert. Und selbst wenn Argento den Voyeurismus und so weiter in einem Film wie Trauma oder sowas mal ausstellt, es ist, wenn überhaupt, ist Tenebrae vielleicht der Argento-Film, der am nächsten an einem Brian De Palma-Film sein könnte, weil der auch am künstlichsten ist. Brian De Palmas Filme haben ja so eine hermetische Welt, die so in sich selbst funktioniert, die eine innere Logik hat, die aber kein Außen verträgt. Also es sind keine Filme über Realität. Wenn man über die Gewalt und die sexuelle Gewalt auch in Brian De Palmas Filmen spricht, ist es ja total, man macht sich ja lächerlich, wenn man das wirklich als eine Form von Realitätsrepräsentation sieht. So wie es ja diskutiert wurde, Dress to Kill wurde ja quasi ähnlich wahrgenommen wie Maniac oder sowas. Und bei Dress to Kill muss man wirklich sagen, das ist ja eine Überkodierung dieser ganzen Szenen. Und bei Body Double ist das noch extremer, wenn er dann diesen riesigen Bohrer dann nimmt. Ich meine, das ist ja eine komödiantische Szene fast. Ja? Und also sagen wir zumindest eine makabre komödiantische Szene. Und deswegen würde ich genau das sagen. Also der Giallo hat andere Stärken als das, was ich bei Brian De Palma als Global Giallo bezeichnen würde, weil das bereits eine gebrochene Variation, ein Remix, wenn du so willst, Andreas mag ja diese Begrifflichkeiten aus der Musik auch, darstellt, der diese Mechanismen bereits durchdacht und quasi fast schon verworfen hat. Ja? Und daraus einfach was Eigenes und Neues macht. Die Idee der Aneignung finde ich total wichtig. Aneignung ist ja eine Art Cultural Appropriation, wenn man so will. Und es ist ja ein Konzept, das heute so in der Wokeness-Diskussion so sehr kritisch gesehen wird. Aber Cultural Appropriation ist eine Kulturtechnik, die vor allem im populärkulturellen Kontext und in populären Medien wie dem Film essentiell ist. Und das ist etwas, was bei Brian De Palma total reflektiert, aber immer auch mit einem Augenzwinkern auftritt. Deswegen die Idee des Pranksters auch. Denn ich möchte nur erinnern, als was tarnt sich denn der Killer in Body Double? Als ein Indianer, als das Klischee eines Indianers. Und ich sage bewusst Indianer und nicht Native American, wie es ja korrekt ist, weil er wirklich dieses Klischee beschwört. Ja? Mm, yeah. Und das ist nicht unschuldig, aber das ist auch nicht jetzt rassistisch oder sowas, sondern das stellt das direkt aus in dem Moment, wo es das etabliert.
Ja, und es ist ja auch noch, um ganz kurz darauf einzugehen, sofort als eine zur Schaustellung erkennbar, dass mit dieser Figur irgendetwas nicht stimmt. Also sie ist ja so schlecht geschminkt, so schlecht maskiert, dass man ahnt, dass das nur eine Rolle ist, die gespielt wird. Dass das von Anfang an nicht ernst gemeint ist, sondern schon ein zynischer, böser Kommentar auch, wie mit dem Indianer auch natürlich in Western umgegangen wurde. So könnte man es lesen, wobei De Palma ja selber sagt, er ist auf die Idee gekommen, weil eben diese Native Americans oft in sehr hohen Höhen arbeiten können, und er wollte das als Gegenmodell aufbauen zum, in dem Film, dem Klaustrophobiker, der Angst hat vor den engen Räumen. Ich würde aber gerne nochmal selber zurück zu dem Verhältnis Brian De Palma und Argento kommen. Da ist Markus sicherlich der Experte darin, da die Bezüge herzustellen. Ich habe nur auch darüber nachgedacht, weil ich mit Christian Fuchs, der ja auch schon bei uns zu Gast war, letztens auch nochmal genau über das Verhältnis gesprochen hatte. Und ich finde, der große Unterschied ist, und das meine ich nicht negativ in Bezug auf Argento, das klingt negativ, aber bei Argento ist die Ähnlichkeit zwischen De Palma und Argento ist, dass die Plots teilweise sehr, sehr konstruiert wirken. Wenn man nur die Geschichten nacherzählt, glaubt man nicht, dass die Filme funktionieren. Also es wirkt sehr viel
behauptet.
Sehr viel behauptet und eben auch kitschig, cheesy, billig. so B-Movie-Plots, die sie teilweise benutzen. Und dann wird das über eine Form wirklich im strengsten Sinne des Begriffs überformt und zu etwas Größerem. Während aber Argento dann wirklich Style over Substance ist, aber nicht in einem schlechten Sinne, sondern dass er wirklich den Film zu einer visuellen Form gerinnen lässt, die uns attackiert, die uns einwebt. Also gerade bei einem Film, das ist der prototypische Film dafür, Suspiria, aber auch bei Deep Red, bekommt das Ganze ja so eine Haptik, dass man... Das ist, was Markus ja immer das performative Kino nennt. Und De Palma setzt da noch eine Ebene drauf. Er benutzt das alles. Auch sein Kino hat performative Elemente. Die Farbgebung, auch der Splitscreen, über den wir sicherlich noch mal genauer dann sprechen müssen, hat gleichzeitig eine performative, aber eben auch eine reflexive Ebene. Also er webt in diese performative Ebene immer noch eine Distanz plötzlich ein, die uns zurückwirft und wo er über das Filmemachen selber reflektiert und Metatexte einwebt und ein intellektueller Filmemacher ist, wo ich sagen würde, Argento ist kein intellektueller Filmemacher, er ist ein Filmemacher aus dem Instinkt heraus, aus dem Bauchgefühl heraus. Genauso spannend, aber eben anders. Und das macht De Palma so interessant, weil er Sachen aufsaugt und samplet, aber in diesem Moment, und ich würde da wirklich gerne nochmal dranbleiben, sich Dinge aneignet. Könnte man es nicht wirklich auch unter diese Form fassen? Nehmen wir diese Szene, die Andreas schon angesprochen hatte, die in Dress to Kill. Der Film beginnt mit einer Masturbationsszene in der Dusche, die auch natürlich an Psycho anspielt. Gleichzeitig natürlich auch hat man wieder die Dreiheit. Man hat den Ehemann und man hat einen Dritten, einen wirklichen Intruder, einen Eindringling, der hineinbricht. Interessanterweise ist dann im nächsten Schnitt wirklich der Mann, der in sie eindringt. Also die haben ja dann wirklich Sex, sehr schlechten und sehr komischen Sex, von dem sie auch spricht. Er hat irgendwie sein schnelles Guten-Morgen-Ding abgezogen oder ich weiß die Formulierung nicht ganz genau, vielleicht weiß es jemand von euch. Der erste Dialog mit dem
das habe ich sofort verdrängt.
Ja, ist also in dem Kontext auch besser so. Und dann gibt es die Szene, also die Mordszene wird aufgeschoben und dann verschoben. Man hat wieder eine Kabine, aber eben eine Fahrstuhlkabine. Und die Handhaltung der Frau ist exakt die gleiche wie die Handhaltung in der Duschszene bei Hitchcock. Die exakt gleiche, wenn man die übereinander legt, hält sie die Hand so schützend vors Gesicht und der erste Stich, beziehungsweise hier hat man es ja mit einem Rasiermesser, der erste Schnitt geht in die Hand. Was passiert denn beim Sehen so einer Szene? Psycho ist ein Film, der unglaublich ins kollektive Bewusstsein eingegangen ist. Das muss nicht bei jedem aufgehen, aber ich glaube, mit was er spekuliert ist, dass ein Zitat selbst zur Form generiert, dass gleichzeitig eine Idee von, ach, wir kennen uns ja aus. Wir bewegen uns hier in einem Film, der funktioniert auf diese und diese Weise. Indem er nämlich zitiert, glaubt wir ja bei Obsession lange Zeit in einem ganz normalen Hitchcock-Film zu sein und auf einmal knallt das Perverse hinein. Und so ähnlich ist es ja auch bei Dress to Kill, dass man irgendwie glaubt, man ist in einem, so einem normalen Thriller-Plot, in so einem Hitchcock-Film und man so unbewusst glaubt man das schon zu kennen, einige Szenen. Dann gibt es diese wunderbare vorher Verführungsszene, die Inszenierung des Blickes in der Museumsszene. Und auf einmal am Ende, und das passiert ja sehr häufig bei den Filmen von De Palma, am Ende dreht er den Swag auf, wenn man es mal so sagen kann.
Also, du hattest vorhin nochmal Argento angesprochen. Ich will nochmal darauf verweisen, und das hat damit zu tun, es gibt unheimlich viele Parallelen. Es gibt personelle Parallelen und es gibt die Inspiration, zum Beispiel Blow Up hatte ich bereits erwähnt, den berühmten Film von Antonioni mit David Hemmings. Es ist nicht zufällig, dass Profondo Rosso mit David Hemmings besetzt ist. Es ist nicht zufällig, dass viele Filme Argentos mit dem Motiv, ich glaube, ich habe etwas gesehen, aber erinnere mich nicht mehr so genau, arbeiten, was er eigentlich auch aus Blow Up bezieht. Ja, aus diesem Misstrauen gegenüber die eigene, gegenüber der eigenen Erinnerung und Wahrnehmung. Und es ist nicht zufällig, dass in Brian De Palmas Dress to Kill der Killer eben mit einem Regenmantel, einem schwarzen, der Sonnenbrille, der Perücke, ja, den Handschuhen und so und der Rasierklinge zugange ist, was ein klassisches Giallo-Motiv aus italienischen Filmen ist, beginnend spätestens mit Mario Bavas Blutige Seide und natürlich ganz prominent auch in Geheimnis der schwarzen Handschuhe. Und es ist auch sehr interessant, welche Rolle zum Beispiel die Idee des transvestitenhaften Killers, also des als Frau verkleideten Killers, in all diesen Filmen spielt. Oder besser gesagt, es gibt ja auch einen Gender-Switch des weiblichen Killers, der genderneutral gemacht wird durch diese Verkleidung in den Argento-Filmen, interessanterweise. Da haben wir zum Beispiel in mehreren Beispielen auch einen weiblichen Killer. Und das sind alles Bezüge, die eine Gleichheit suggerieren, aber du deutest es bereits an, die in die unterschiedliche Richtung gehen. Also das, was Argento macht, ist, er nimmt etwas, was bei Antonioni bereits höchst reflexiv überkodiert war und führt das zurück in einen Genre-Kontext. Und der Palma nimmt etwas aus dem Genre-Kontext, was total eindeutig kodiert war in Psycho, und macht es mehrdeutig und löst es auf eine Weise auf, die klar macht, er spielt mit uns. Er spielt mit unserer Wahrnehmung und mit unseren Erwartungen, mit der Erwartungshaltung, die wir auf quasi unserer Medien- und Filmerfahrung und Medienkompetenz aufbauen. Und deswegen würde ich sagen, ja, sie haben ähnliche Quellen, sie bedienen sich derselben Leute, derselben Talente und es gibt Ähnlichkeiten, aber sie gehen in eine unterschiedliche Richtung. Und jetzt noch letzter Nachsatz dazu. Argento hat das später versucht, selbst zu machen mit Filmen wie Sleepless und Giallo, der heißt ja auch noch Giallo. Und in Giallo haben wir eine sehr schlecht gemachte Maske eines gelbsüchtigen Killers, also mit so einem gelblichen Gesicht, der sehr stark an den Killer die Verkleidung aus Body Double erinnert und von Adrian Brody auch noch gespielt wird in einer Doppelrolle. Und also ganz irre Bezüge, die aber nie so aufgehen, wie sie bei Brian De Palma aufgehen. Also von daher, ich sehe das ganz genauso. Argento bleibt, das habe ich ja schon mal gesagt, der Meister des performativen Terrorkinos in gewisser Weise, das mit allen Sinnen, also cinesexuelle Sensation erzeugt, während aber Brian De Palma das eher so vorschiebt als eine seduktive Strategie, die uns hineinzieht in den Wirbel seiner Ebenen der Mehrfachkodierung.
Ich glaube, man kann es auch ziemlich gut dran sehen, wenn man bei Argento Filme nimmt wie Suspiria und die Müttertrilogie, dass sie es tatsächlich dann in weitere Dimensionen führt, dass das Übernatürliche hinter dieser Ballettschule lauert. Sowas würde bei De Palma nie passieren. Also bei De Palma würde sich, ich meine, interessanterweise, es gibt auch eine personelle Überschneidung, die allerdings in zwei völlig verschiedene Richtungen führt, nämlich Jessica Harper in Suspiria und in Phantom of Paradise. Und da hat man wirklich den Kontrast zwischen dem Kosmos von De Palma und Argento bei allen Schnittmengen, die es ab und zu gibt. Aber hier bei De Palma würde sich bei so etwas wie Suspiria herausstellen, dass es dann wie in The Wizard of Oz, The Witch Behind the Curtain wäre. Also es würde dann als irgendein raffinierter Schwindel mit Special Effects oder ähnlichem bloßgestellt werden und dann wahrscheinlich sogar nochmal auf eine weitere Ebene befördert werden. Und das sind alles Dinge, denke ich, die bei Argento in der Art nicht auftauchen. Also Argento nimmt das Thriller-Format wirklich in der ganzen Intensität so unmittelbar ernst, dass er nicht diesen distanzierten Schritt wie De Palma realisiert. Aber es ist sehr interessant, wie dann gewisse Schnittmengen auftauchen. Also Argento hat den Kameramann von Antonioni, realisiert damit aber eine Art modernisierte Thriller-Variante in Tenebrae, während De Palma klaut im Prinzip den Kostümfundus des Giallo und beginnt dann damit sein seduktiv-reflektives Spiel.
Jetzt haben wir zwei Filme, die ja sehr ähnlich aufgebaut sind in ihrer Metakodierung. Dress to Kill und Body Double. Die beiden Filme haben wir ja jetzt so ein bisschen in den Blick genommen. Beide Filme haben etwas mit Verkleidung zu tun, mit Begehren, mit männlicher und aber auch weiblicher Sexualität. Warum sage ich das oder betone das extra nochmal? Weil auch das einer der Vorwürfe ja war, insofern sind wir auch nicht so weit weg von Argento, des Misogynen. De Palmas Kino sei misogyn. Worauf er ja mit Body Double antwortet und dann eben, du hast auch diese Szene schon erwähnt, Markus, mit dem Bohrer, mit dem extrem langen Schlagbohrer, eine Frau töten lässt von dem Killer, also sprichwörtlich durchpenetriert von diesem Schlagbohrer, der sogar noch durch die Decke hindurch bohrt. Interessanterweise wollte De Palma ja diesen Film sogar Hardcore drehen. Er wollte eine absolute X-Variante, eine Hardcore-Variante drehen, hat dann aber festgestellt, dann kriegt er keine Finanzierung und hat es dann doch sein gelassen und geht bei diesem Film ja am weitesten in der Gewaltdarstellung und in der Perversität. Trotzdem ist auch bei Dress to Kill der Anfang schon sehr, sehr explizit, wie dort der weibliche Körper inszeniert wird. Wie ist denn das Verhältnis von Sehen, von den Wiederholungsstrukturen bei Hitchcock, wo es ja auch ganz oft um den weiblichen Körper geht und das Sehen, gerade in den beiden Filmen, die wir auch angesprochen haben, Rear Window und Vertigo, aber auch Francie. Wie ist das Verhältnis bei Bill Palmer dazu? Gerade wenn man diese beiden Filme miteinander vergleicht.
Also, ich habe immer das Gefühl, dass bei De Palma ist das auf eine sehr filmische Weise stilisiert. Das ist zum Beispiel etwas, was man bei Francie von Hitchcock gar nicht so sehr bemerkt. Francie hat so etwas, der wirkt da sehr beiläufig, zum Beispiel in seiner Darstellung von Nacktheit. Ne? Also selbst in prekären Szenen wie der Mordszene, dieser langen Vergewaltigungsmordszene. Bei Brian De Palma hat das Ganze viel mehr mit Skopophilie, mit Schaulust zu tun. Also es ist wirklich so ein Schaubefehl, den er auch ausspricht, speziell zu Beginn der Filme, wie es erwähnt wurde. Und er umspielt ja buchstäblich auch noch das mythische Bild des weiblichen Geschlechts. Ne? Also es gibt da immer wieder dieses Runterschwenken bei Dress to Kill in den Intimbereich und so weiter. Also er lotet Grenzen aus, aber er ist sich total darüber bewusst, dass das die filmischen Mechanismen komplett ausstellt. Und diese Idee der Skopophilie reflektiert er gerade in Body Double so weit, dass sie quasi der Schlüssel zur Handlung werden. Also wie das Andreas ja schon dargestellt hat, also der Protagonist soll dazu verführt werden, über seine Schaulust eine Obsession zu entwickeln, was ja auch wunderbar gelingt in diesem Fall. Und wobei es aber, wie gesagt, immer auch um die Übertragung dieser Schaulust auf uns als Zuschauer geht. Und da ist es jetzt die Frage, ich habe nicht das Gefühl, dass der Mechanismus, wenn man das misogyn nennt, dass das etwas mit dem zu tun hat, was er tatsächlich macht. Also, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man, wenn man die Filme unvorbereitet sieht und nicht im Kontext sieht, dass sie etwas extrem Voyeuristisches haben und extrem sexistisch wirken. Und vermutlich sind sie das auch auf dieser ersten Ebene. Je mehr man sie kontextualisiert sieht, umso komplexer sind sie dadurch und umso mehr nimmt er das wieder zurück. Und das finde ich eigentlich das Beachtliche und würde auch erklären, warum die berühmte Filmkritikerin Pauline Kael eine so große Vorliebe für seine Filme hatte. Ja? Also die immer wieder seine Filme gelobt hat und verteidigt hat gegen die Kritik, die er ja auch von sehr renommierten Kritikern und Kritikerinnen bekam.
Ja, und es ist ja auch so, dass er ja durchaus auch die Produktionsbedingungen der Filme ja selbst zum Thema macht. Also ein Film, den wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, der natürlich unbedingt auch gerade im Zusammenhang mit Kael zu nennen ist, ist Blowout. Also in dem wird ja John Travolta spielt sozusagen als Tontechniker alles das durch, was in Antonionis Blow-Up auf der Bildebene thematisiert wurde. Mhm. Und darin sehen wir auch, wie Travolta als Tontechniker bei der Arbeit ist und an einem Exploitation-Film, diesem erwähnten Fake-Film, der mit der Steadicam gedreht wurde und der John Carpenters Halloween paraphrasiert, arbeitet. Und dabei wären eigentlich diese ganzen Strukturen und Bedingungen schon relativ deutlich thematisiert. Und ein Body Double in der zweiten Hälfte des Films, wenn Melanie Griffith als Protagonistin hinzukommt, wären ja viele Punkte aus der Kritik um die misogynen Elemente in den Filmen De Palmas in die Plot-Ebene selbst gehoben. Und das, glaube ich, gibt dann eigentlich auch so eine emanzipatorische Entwicklungslinie, die in manchen Punkten auch durchaus politisch zu sehen ist, bis eben hin zu Femme Fatale dann in den 2000ern, in dem sich die Protagonistin im Bewusstsein über die Stereotypen der Femme Fatale, sie sieht am Anfang Double Indemnity im Fernsehen, ja, die ganzen Verhaltensweisen, also wo Markus' Begriff der Performativität auch schön passt, sie eignet sich sozusagen diese ganze Erzählung an, eignet sich die Blickregime an und spielt diese sowohl gegen Antonio Banderas als vertrottelten Paparazzi als auch gegen ihre früheren Gangsterkollegen aus und kommt damit am Schluss erfolgreich davon.
Ich würde noch einen Schritt weitergehen oder das Ganze ein bisschen von einer anderen Perspektive noch betrachten wollen und die Wiederholungsstruktur, nämlich auch die Selbstzitierung mit hineinnehmen. Die Duschszene am Anfang von Dress to Kill hat so einen Weichzeichner drauf, der mich immens erinnert an die erste Szene, die Duschszene in Carrie, in der ja auch mit dem männlichen Blick gespielt wird, mit dem voyeuristischen Blick. Es hat so eine David Hamilton-Weichzeichner-Erotik am Anfang von Carrie. Und dann fließt das Blut, das Menstruationsblut, ihre Beine entlang. Und das ist ein Moment, wo der Blick sich ja umdreht und wo man sich ertappt fühlt und wo damit gespielt wird, dass es eine seltsame Dialektik gibt des Voyeuristen in Bezug auf das Objekt, das er beobachtet. Wer hat hier wen im Griff und wer lenkt den Blick? Sobald sich nämlich das Objekt der Begierde dessen bewusst ist, dass es angeschaut wird, und das ist ja der Clou bei Body Double, der ja reflektiert wird, oder dieser Mechanismus, mit dem die Falle gestellt wird, hat dieses Objekt ja die Macht über den Blick und kann den lenken und kann ihn dorthin lenken, wo sie, er es braucht. Jetzt zitiert De Palma in dieser Szene ja erneut oder ruft das so auf, es hat so eine ähnliche Ästhetik, und dann bricht ja dieser Mann von hinten herein, dieser Intruder, der Vergewaltiger, wo es ja auch ambivalent bleibt, weil sich das ja ein bisschen wiederholt zu der dann späteren Sexszene im Taxi und später dann noch in dem Hotelzimmer mit dem Mann, den sie im Museum aufreißt oder der sie verführt. Wo das auch gewendet wird, wo man sich auch ertappt fühlt, was man da eigentlich beobachtet hat, und in eine seltsame Ambivalenz, also es ist nicht mehr eindeutig erotisch kodiert. Und interessanterweise zitiert er am Ende von Body Double sowohl sich selbst in Dress to Kill, in dieser Szene mit dem Vampir, wo es ja dann auch um das Body Double im buchstäblichen Sinne geht, wo eben dann eine Nacktszene gedreht werden soll und die Schauspielerin soll ersetzt werden, und dann schneidet er immer zwischen den Brüsten des Body Doubles und der Schauspielerin hin und her und reflektiert dabei natürlich auch die Frage, was ist denn eigentlich das Original und die Fälschung und wie können wir das unterscheiden, und beginnt, dass diese beiden Bilder miteinander ins Verhältnis gesetzt werden. Und er reflektiert eigentlich die ganze Zeit das Sehen und das Sehen seiner eigenen Filme und das Sehen seiner eigenen Filme durch seine eigenen Filme hindurch, was mich unglaublich fasziniert. Und da gebe ich Markus recht, wenn man einen Film unbedarft sieht und das nicht in dem Kontext sieht, der sehr verkopft und sehr komplex ist. Ich finde De Palma nämlich, wenn man wirklich einsteigt, extrem kompliziert. Wenn man das nicht tut und die Filme unvorbereitet sieht, könnte man wirklich den Eindruck haben, da ist manchmal auch eine Alternfantasie mit am Werk, die aber ständig, ich glaube, er steht dazu und reflektiert das gleichzeitig.
Zeigt sich ja auch daran, dass er letztendlich bei solchen Fragestellungen wie in Femme Fatale landet. Also ich meine, der Film entwickelte sich ja im Prinzip aus einer Art der Selbstreflexion und der Hinterfragung der Stereotype, die er zuvor in den Film verwandte. Und gleichzeitig ist es auch so, ich denke auch, es ist da immer schon ein kritischer Kommentar auch dabei. Also gerade auch, wenn man an Blow Out denkt, dass am Schluss der Todesschrei der von Nancy Allen gespielten Protagonistin im Horrorfilm landet und dort kulturindustriell verramscht wird, das ist schon, ich meine, das ist nicht einfach nur ein zynischer Gag, das ist schon auch eine harte Kritik an der Kulturindustrie, die schon fast so eine Art barockadonitisch ist in der Ausrichtung.
Barockadonitisch finde ich einen schönen Begriff. Ja. Und es ist auch erneut eine ähnliche Struktur wie das Ende von Body Double. Nämlich, was sehe ich, was höre ich eigentlich? Und es reflektiert natürlich auch die Montage per se, dass es darum geht, eine Illusion zu erzeugen und Dinge miteinander aus dem Kontext zu reißen und wo Neues einzuspeisen. Also er ist wie so ein, er schneidet nicht nur seine eigenen Bilder, sondern er schneidet auch gleichzeitig die popkulturellen Referenzen mit in seine Filme hinein, was ihn dann zu einem emblematischen Filmemacher der Postmoderne macht.
Das ist ohnehin etwas, was mich immer erstaunt hat, dass er da gar nicht so häufig genannt wird. Also diskutiert als postmoderne Filmemacher werden ja David Lynch, Peter Greenaway, Luc Besson und so weiter. Aber Brian De Palma ist eigentlich jemand, der mit Pop-Art begann in den späten 60ern. Und also ich würde seine frühen Filme durchaus so inspiriert von der Pop-Art von Andy Warhol in diesem ganzen New Yorker Kunstumfeld bezeichnen. Und der dann eigentlich die 70er Jahre hinweg etwas entwickelte, was in den 80ern direkt in der Postmoderne aufgeht und prototypisch postmodernes Kino eigentlich entwickelt. Und das haben wir zum Beispiel dann in The Untouchables als so einem Blockbuster-Modell, was aber, wie du das ja, Sebastian, schon beschrieben hast, immer zwischen den Ausdrucksformen hin und her switcht und dadurch total fasziniert, also heute faszinierender für mich ist, als damals, als ich ihn im Kino sah. Da fand ich ihn sehr glatt. Und ich weiß noch, ich fand den okay und der gefiel mir irgendwie. Ich war da Teenager. Aber als ich ihn heute noch mal gesehen habe, in Vorbereitung auch auf diesen Podcast, war ich so fasziniert von der Varianz und der Spielfreude an Ausdrucksformen. Und die Treppenszene ist ja schlicht grandios. Ne? Also die Art und Weise, wie er der Panzerkreuzer Potemkin hier reflektiert und gleichzeitig neu erfindet, sich aneignet auf eine kreative Weise, auf eine postmoderne Weise, das ist wirklich grandioses Kino. Und da ist er auch unterschätzt in dieser Zeit, würde ich behaupten. Ja?
Ist er nur in dieser Zeit unterschätzt oder deutet das nicht auch auf eine Denkfaulheit der Filmkritik hin, dass es gewisse Schubladen aufgemacht werden und Filmemacher dann auch so vermarktet werden, so wenn man liest irgendwie der erotische Thriller-Experte und dann wird er als so der schmutzige Onkel gerne abgestempelt, der dann am Ende halt auch noch Filme macht, die dann nicht mehr so einfach zu lesen sind, die sicherlich nicht in jeder Hinsicht gelungen sind, aber immer noch in der Art und Weise metareflexiv total spannend sind. Also eben Femme Fatale, den ich wirklich für grandios halte, oder eben Passion dann später, der sicherlich nicht in jeder Hinsicht gelungen ist, aber gleichzeitig so viele faszinierende Elemente aufnimmt, dass man das Gefühl hat, der ist ein Filmemacher, der sich weiterentwickeln will, der neue Impulse aufnehmen will, trotz seines doch schon hohen Alters. Aber irgendwie wird die Schublade nicht aufgemacht. Und David Lynch, so sehr ich ihn schätze, ist halt wesentlich einfacher und direkter ins Postmoderne zu wenden, weil auch Lynch bei weitem nicht so intellektuell ist wie De Palma. Lynch ist auch, da ist Lynch wesentlich näher an Argento. Also man kann sehr viel hineininterpretieren, aber es ist offen, es ist atmosphärisch, es zitiert, es greift Sachen auf, aber es ist auch viel esoterischer als De Palma. Und De Palma ist unfassbar clever und man müsste das Werk eigentlich nochmal neu aufschließen, so gerade in der deutschen Diskussion, auch in der Diskussion ums Genre-Kino und eben auch die Einbettung, was ist eigentlich der postmoderne Film, weil hier haben wir es mit einem hochreflektierten Filmemacher zu tun, der nicht nur zitiert und Referenzen aufbaut, sondern der einen Überschuss erzeugt, der uns irgendwie den Atem raubt, weil man mit Reflexion von Sexualität, von Begehren, von Gewaltstrukturen, von Sehgewohnheiten konfrontiert wird.
Ja, und das ist ja auch vor allem diese, ich weiß nicht mal, ob es Überschuss ist, also es ist schon wirklich, es sind Reflexionsergebnisse, die rauskommen, was schon wirklich auch Irrsinn ist bei Untouchables, wenn man sich mal genauer anschaut, was dabei auch teilweise passiert. Also, dass Kevin Costner Selbstjustiz begeht, dass am Anfang De Palma das macht, was Hitchcock im Interview mit Truffaut als absolute No-Go-Regel ausgab, dass er nach seinem frühen Film in, glaube ich, Sabotage ist es, wo der Junge durch den Bombenanschlag ums Leben kommt, dass Hitchcock danach wieder dem Publikum es zumuten wollte, dass ein Kind durch einen Bombenanschlag getötet wird. Womit beginnt Untouchables, dass ein kleines Mädchen, das in ein Speakeasy geht, die Tasche des Gangsters aufnimmt und die Bombe explodiert. Ja. Und das ist, glaube ich, weil Markus ja vorhin auch erwähnte, dass es erstaunlich ist, dass De Palma in der Postmoderne nicht so häufig diskutiert wurde. Das, glaube ich, war schon bis Buddy Double präsent, aber danach waren die Leute auch ein Stück weit mit dem Film überfordert. Also ich meine, das ging einem ja teilweise selbst so. Man erlebte Untouchables als raffinierten Thriller, aber was da gleichzeitig auf den ganzen anderen Ebenen noch passiert, allein dieser absolute Irrsinn, dass man Eisensteins Treppensequenz ins genaue Gegenteil verkehrt, dass eben nicht die Montage die Distanz schafft und die Reflexion, sondern die Montage haut einen mitten in das ganze emotionale Geschehen rein, begleitet von einem sehr intensiven Ennio Morricone-Soundtrack. Das sind schon wirklich irrsinnige Denkbewegungen innerhalb des Genre-Kinos und darüber hinaus, die nicht so leicht zu verarbeiten sind.
Ich würde das gerne als das Schlusswort der ersten Episode über Brian De Palma nehmen, weil ich finde, wir sind bei einem Ergebnis rausgekommen über die Flanke Hitchcock zum postmodernen Kino und zu dem, was Wiederholung ausmacht bei Brian De Palma, ohne aber zu tief auf seine eigenen Methoden einzugehen. Wir haben den Splitscreen zwar angesprochen, aber darüber noch mal tiefer zu reflektieren, wie das Sehen sich umwendet, wie pervers die Filme sind und was das eigentlich bedeutet, dass diese Filme pervers sind, darüber sollten wir in der zweiten Episode sprechen. Und ich würde mich an dieser Stelle von den Zuhörerinnen und Zuhörern verabschieden. Und viel Spaß mit der Wiederholung und Alfred Hitchcock wünschen. Vielleicht guckt der eine oder die andere dann doch nochmal Vertigo.
Das hoffe ich auch. Tschüss, bis nächstes Mal.